Plan B – Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung zu einer neuen Folge von Plan B, dem Podcast für die moderne Landwirtschaft. Heute live von der Börla in Böhm. Verdammt, jetzt habe ich dir deine Einladung raus weggenommen, Thilo. Herzlich willkommen, schön, dass wir hier zusammen stehen dürfen.
Ja, ich freue mich auch, Thomas, dass wir die Gelegenheit haben, mal wieder uns hier auf der Börla zu treffen. Mit ordentlich Publikum drumherum und vielen modernen neuen Maschinen. Viele Eindrücke. Wir sind ja mal gerade erst angekommen, aber ich glaube, es ist schon spannend, nachher nochmal rumzulaufen hier. Und ich muss dich an dieser Stelle, glaube ich, auch einmal begrüßen im Kreise der Jäger. Also auch hier neue Entwicklung. Thomas ist jetzt unter die Yachtscheininhaber gegangen. Glückwunsch dazu von meiner Seite. Und das ist ja vielleicht auch mal so ein Thema, mit dem man fast ein bisschen einsteigen könnte, weil das jetzt gerade für dich so auch ganz frisch ist, so Yacht und Landwirtschaft. Wieso bist du auf die Idee gekommen, Yachtschein zu machen? Fragen wir so.
Ah, das ist ja eine ganz lange Geschichte. Ich versuche mich kurz zu fassen. Wir haben, ja,
ich lege mich auch kennen.
Wir haben zu Hause tatsächlich eine Eigenjagd und die hat ganz, ganz lange meinen Opa bewirtschaftet und ich wollte das eigentlich immer übernehmen. Habe dann schon einmal probiert, den Schein zu machen, ohne Erfolg. Also ich war erfolgreich, bis die letzte Aufgabe der mündlichen Prüfung kam und es dann in der Waffenhandhabung Klick gemacht hat. Und das war so ein Crashkurs 3 Wochen und da war ich dann so bedient und so durch, dass ich gesagt habe, ich habe die Schnauze voll, ich mache es nicht mehr. Das Ganze ist 15 Jahre her. Jetzt kam ein Kollege und hat gesagt, Mensch, er hätte auch Bock. Und wir haben ein gutes Angebot bekommen von der Yachtschule, wieder so einen Crashkurs zu machen, weil alles andere ist bei mir so im Alltag gar nicht darstellbar. Und deswegen habe ich gesagt, denn jetzt Attacke und ziehen wir das nochmal durch. Und diesmal hat es geklappt.
Ja, den Kollegen kennen wir ja auch, ne? Der gehört ja eigentlich auch zu unserem Team.
Genau, unser Media Manager Alex, genau.
Genau, der hat sich auch auf den Weg gemacht mit dir zusammen. Und ja, also spannende Reise, glaube ich, oder? So ein Crashkurs ist, glaube ich, schon ziemlich viel, ne?
Das ist mega viel. Also wenn du das innerhalb von 2,5, 3 Wochen, wir hatten dann einmal so ein Einführungswochenende und dann nochmal 2,5 Wochen durchgängig, wenn du diesen umfassenden Kurs, den die ganzen Kreisjägerschaften ja, ich glaube, über ein halbes Jahr oder sowas vermitteln, innerhalb von 3 Wochen reingeprügelt kriegst, das ist schon doll. Das ist schon richtig viel. Und ich habe jetzt auch wirklich überhaupt gar keine Lust mehr zu lernen. Ich will jetzt einfach nur noch die Regularien, die ich brauche, abarbeiten. Gestern war ich los zur Yachtbehörde und habe meinen Jagdschein gelöst. Jetzt brauche ich nochmal einen Schrank und dann kann ich nochmal eine Flinte einkaufen und dann kann das losgehen. Aber ja, es ist doll. Viel Input.
Ja, bei mir ist es ja 40 Jahre her. Ich habe allerdings auch 2 Anläufe gebraucht, das stimmt. Zweimal hintereinander quasi das Ganze gemacht. Und das war damals schon viel. Und ich glaube, das ist schon was man auch ein bisschen mehr vermitteln müsste. Also viele Leute denken so, naja, die gehen jetzt los und schießen dann ein paar Tiere. Und das ist alles so ganz einfach. Aber es ist ja eigentlich doch deutlich mehr, als eben nur irgendwo rauszugehen und ein Stück Wild zu erlegen. Da gehört ja einfach viel, viel mehr dazu.
Das eigentliche Jagen, das mit dem Gewehr loslaufen und schießen, das ist ja der kleinste Teil an der Yacht. Der größte Teil ist ja eigentlich die Arbeit davor, diese ganze Hege und Pflege, wie man so schön sagt. Und das ist auch das, was mich tatsächlich reizt. Dadurch, dass wir ja ein eigenes Revier haben, kann ich da natürlich auch echt ein bisschen was umsetzen und machen, wo ich auch richtig Bock drauf habe. Ich war heute Morgen schon mit dem Hund einmal die Runde und habe mal so ein bisschen geguckt, wo jetzt Spuren sind oder Fährten sind, wo man vielleicht mal eine Falle aufstellen kann, um dann eine Prädatorenbejagung zu machen, ein bisschen intensiver. Also da habe ich echt viele Ideen und auch viele Möglichkeiten, die man da jetzt machen kann. Und der kleinste Punkt ist dann ja nachher die Jagd mit der Waffe. Das ist ja dann quasi die eigentliche Ernte der Arbeit, die man da vorher gemacht hat.
Also ich höre, die Passion ist da. Also
auf jeden Fall.
Muss gar nicht erst so kommen und wachsen, sondern du bist da schon irgendwie voll drin, sag ich mal, in der Thematik. Und eben auch, ja, fühlst es ja eigentlich auch schon richtig.
Unbedingt.
Finde ich cool. Was mich mal interessiert, als ich Yachtschein gemacht habe, da gab es ja das Thema Wolf gar nicht. Da gab es den gar nicht.
Nee.
Wie wird der so behandelt in so einem Yachtkurs, einen Jägerkurs. Gar nicht.
es ist im Unterricht tatsächlich immer mal wieder angesprochen worden, aber eigentlich hauptsächlich, weil wir halt die Fragen dazu gestellt haben. Und weil genau in den Jagdschein die Abstimmung im Bundestag kam, während der Zeit, während wir in Damp beim Yachtkurs gesessen haben, die Bundestagsabstimmung kam, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Deswegen ist das natürlich ein Thema gewesen, weil wir uns auch gedacht haben, es könnte natürlich sein, dass aufgrund der Aktualität dieses Thema dann auch in der mündlichen Prüfung eventuell vorkommt.
Naja, ist ja schon ein Thema, was uns so als Tierhalter, denke ich mal, bewegt. Klar, hier oben in Schleswig-Holstein haben wir jetzt nicht die große Wolfsdichte, aber wie gesagt, vor 40 Jahren, als ich Jagdschein gemacht habe, gab es gar keine. Inzwischen gibt es wieder welche. Und das ist natürlich schon was, wo man ein bisschen Respekt vor hat als Tierhalter, ne? Dass irgendwie die Wölfe wieder mehr werden und am Ende wissen wir alle, Stress für die Tiere. Egal, ob wir Zäune bauen oder nicht, es ist halt alles irgendwie, finde ich, wahnsinnig schwierig. Und wie ist denn so die aktuelle Einstellung so in der Jägerschaft dazu, zum Wolf? Findet man das gut oder sagt man, eigentlich ist es Quatsch? Ich meine, wir sind hier dicht besiedelte Zivilisation, die ja Jahrzehnte ohne den Wolf gut ausgekommen ist.
Ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Da hast du im Grunde zwei Herzen in der Brust, die schlagen. Auf der einen Seite sagt man natürlich, der Wolf gehört zur Natur. Und wenn der Wolf sich darauf beschränken würde, jetzt mal ein Reh, einen Hasen oder einen Hirschen zu reißen, dann ist es auch alles soweit in Ordnung. Wenn wir dann aber sehen, dass wir eben in dieser eng besiedelten Natur sind und Weidetiere an allen Ecken und Enden haben und gerade hier in Schleswig-Holstein halt auch ein Riesenthema, die Schafhaltung auf den Deichen, dann gibt es schon Gegenden, wo der Wolf einfach überhaupt nicht hinpasst. Und das muss man irgendwie immer so vermitteln. Und ich glaube, das geht auch den Jägern so, dass sie halt wissen, gut, auf der einen Seite ist der Wolf ein Stück Natur, was sich gerade wieder ausbreitet. Aber wir haben eben auch diese intensive Landwirtschaft und diese Zonen, wo der Wolf gar nicht rein darf eigentlich, wo die Jäger dann entsprechend eben auch handeln müssen.
Naja, vor allen Dingen so gerade in Schleswig-Holstein ist natürlich der Deichschutz ein Riesenthema, ne? Wenn da, ich sag mal, wenn man da anfangen müsste, alles wolfsicher einzuzäunen, das wäre ja Wahnsinn.
Die Deiche sind ja über Sommer eigentlich quasi Standweiden. Aber wenn wir dann sehen, was die Schäfer über Winter mit ihren Schafen machen, dass sie nämlich über die Geest ziehen, über die leichteren Standorte und die Schafe quasi im Wochenrhythmus umhüten, da kannst du keinen wolfsicheren Zaun hinstellen. Das ist absolut nicht machbar. Dazu kommt, dass diese Zäune, wenn die da irgendwo rumstehen, natürlich auch ein Risiko für andere Wildtiere abgeben. Ich habe gerade mit einem von unseren Jagdpächtern gesprochen, der im Winter einen Dammhirsch geschossen hat, der bei uns im Revier stand, der sich an so einem Schafdraht verheddert hat. Der wirklich mehrere hundert Meter Draht im Geweih hatte und dann auf dem Knick stand und nicht mehr wegkam und da geschossen werden musste, ne? Und der wäre da sonst elendig verendet, wenn die Jäger den nicht gesehen hätten. Und das ist halt auch so ein Punkt, der in meinen Augen viel zu wenig beleuchtet wird. Diese ganze Zaungeschichte, gerade für Schafe oder dann eben, um die Tiere vor dem Wolf zu schützen, da redet im Grunde im Moment noch kein Mensch drüber, ne?
Ja, das ist ja so, auf der einen Seite möchte man gerne so diese freie Landschaft und auf der anderen Seite sagt man, naja, wir wollen jetzt wieder ein Tier integrieren hier und dafür müssen wir wieder die ganze Landschaft mit Zäunen zerschneiden und so weiter. Das passt ja einfach, es passt ja immer meistens nicht zusammen, ne? Also so diese ganzen Wünsche, diese Flut der Wünsche, die wir haben, da muss man doch, glaube ich, meiner Meinung nach einfach mal ein bisschen genauer hingucken, was passt wo. Also ich sag mal, natürlich ist der Wolf ein faszinierendes Tier und das ist ein tolles Tier, aber ob der in so eine, ja, ich sag mal, dicht besiedelte Landschaft wie Deutschland so richtig geil reinpasst, es gibt bestimmt Regionen, wo es geht, aber so allgemein, also ich finde es richtig, ihn ins Jagdrecht aufzunehmen und ich glaube, wir müssen da auch regulieren.
Man muss, glaube ich, auch sehen, was nimmt der Wolf nachher. Ne? Wie gesagt, wenn er sich auf das Wild fokussiert, ist es alles in Ordnung, aber für so einen Wolf, der ist ja nun auch nicht dämlich. Für den ist ja eine Weide voller Schafe oder Kälber oder vielleicht irgendwo Ponys, hat man ja auch schon alles gehört, ist für den ja wie ein Gang in die Speisekammer. Das ist für den ja viel einfacher, als wenn der jetzt lange hinter dem Reh herlaufen soll, wenn der irgendwo zwei Schafe reißen kann. Und in dem Moment, wo er das gelernt hat, bleibt er auch bei. Da bleibt er bei den Schafen. Und dann muss man da eben auch entsprechend solche Tiere dann gezielt vielleicht auch bejagen, wenn man sie denn identifizieren kann. Das mit den mehreren Wünschen oder mit dieser, das ist ja immer ein allgemeines Thema auch unserer Gesellschaft, dass ich viele Menschen habe, die alles wollen und überall auch Bescheid wissen. Und wenn ich dann gucke, wo die größten Wolfsbefürworter sind, dann ist das gerne mal in den großen Städten, die natürlich von der Lebenswirklichkeit, wie wir sie draußen erleben, als Tierhalter so überhaupt gar keine Ahnung haben. die uns dann erzählen, wie der Wolf theoretisch lebt, aber in der Praxis halt nicht sehen, was er anrichtet. Und da sehe ich, glaube ich, auch so ein bisschen für mich eine Chance aufzuklären, als jagender Landwirt so ein bisschen den Schulterschluss zu kriegen, vielleicht auch mit den Jägern noch mehr. Aber diese Zielkonflikte, die wir an allen Ecken und Enden ja haben im Natur- und Umweltschutz und eben auch im Tierschutz, die noch mehr herauszuarbeiten und auch zu benennen. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, womit wir uns in den nächsten Jahren auseinandersetzen müssen.
Ich finde, es ist ja manchmal sogar mehr als ein Zielkonflikt. Denn wenn ich mal ein bisschen zurückdenke zu Corona, damals war ja Renate Künast noch aktive Politikerin und stand im Bundestag und hat eigentlich ja gesagt, dass dieses Ausbrechen solcher Seuchen wie Corona oder Epidemien oder Pandemien wie Corona ja auch daran liegt, dass wir als Menschen immer weiter vordringen in die Natur. Ich finde, man muss auch solche Dinge dann auch komplett interpretieren. Man kann das nicht immer nur auf die Bereiche beziehen, die einem selber gefallen. Ich sag mal, so dieses Sinnlose oder dieses Blinde unter Schutzstellen der Gänse ist auch ein Vordringen in die Natur. In dem Moment greife ich nämlich auch in die Natur ein und lasse eine Population völlig unreguliert, einfach völlig überbordend ausufern. Und wir haben doch eigentlich alle irgendwann mal in der Grundschule gelernt, Populationsentwicklung, ne, auf dem Peak einer Population brechen Seuchen aus, dann brechen die Bestände wieder zusammen. Am Ende sind wir doch schuld daran, dass wir die Regulierung weggenommen haben, dass dann irgendwann auch Seuchen ausbrechen und so eine Vogelgrippe dann vielleicht auch irgendwann mal so weit ist, dass sie auf den Menschen überspringt, weil wir einfach blind hier in die Natur wieder eindringen und irgendwelche Dinge machen, ja, die nicht zu Ende gedacht sind.
Das Thema Vogelgrippe haben wir ja jedes Jahr. Das kommt jedes Jahr und jedes Jahr sind dann gerade so Betriebe wie in Markerup ist ein großer Gänsemesser, der die Weihnachtsgänse fett macht, der da jedes Jahr wieder drunter leidet, dass er dann seine Tiere nicht vermarkten kann oder sogar nottöten muss, weil da irgendwas ausbricht, eingeschleppt durch Wildvögel. Und wenn man die Bilder sieht, die zum Beispiel der Kollege Oke Martinen auf Amrum macht von seinen Flächen oder viele Landwirte dann auch auf Föhr, oder auch hier auf dem Festland, wenn da so eine Horde Gänse drüber gegangen ist von ein paar tausend Stück und die Fläche ist voll, wirklich voll mit Vogelscheiße, dann wundert man sich auch nicht, dass da irgendwelche Krankheiten entstehen. Bei dieser Dichte und Fülle an Tieren, wenn man da überhaupt nichts macht, wie du sagst, also wir sind halt in der Natur, ne? Wir Menschen. Wir haben uns eingemischt und jetzt müssen wir dann auch mit den Konsequenzen leben und uns weiter einmischen, weil wenn wir es so laufen lassen, dann gerät das komplett aus dem Ruder.
Ja, genau das ist es. Ne? Also wir haben jahrelang die Regulation übernommen. Jahrelang waren wir quasi die Prädatoren, die, ich sag mal, die so ein bisschen den natürlichen oder nicht natürlichen, aber den menschlichen Feind dargestellt haben für alle Arten. Und in dem Moment, wo wir weggehen und das nicht mehr tun, ja, fehlt halt diese Regulation. Ne? Das ist ja ein System, was über Jahrhunderte gewachsen ist. Und wir meinen einfach, wir können das von heute auf morgen zack einfach so umstellen. Das funktioniert nicht.
Wir sind halt eine Kulturlandschaft, ne? Und das werden wir auch bleiben, zumindest in absehbarer Zeit, weil in dieser Kultur oder durch diese Kulturlandschaft ja auch die Menschen ernährt werden müssen in diesem Land. Und deswegen, ja, wie du sagst, man kann nicht einfach von heute auf morgen sagen, jetzt machen wir einfach gar nichts mehr. Dann ja, kollabiert das System halt.
Mal unabhängig von dem volkswirtschaftlichen Schaden, der eben auch durch viele dieser Dinge dann entsteht, ne? Also Vogelgrippe oder was auch immer nachher, ne? Dann die ganzen, ich sag mal, Bestände, die bedroht sind, das massenhafte Keulen, der Ausfall, ich sag mal, in den Brütereien und ich weiß nicht was alles. Also da geht es ja nachher auch am Ende auch richtig um Geld. Ne?
Ja, und das ist ein Riesenthema und ich glaube, da werden wir uns auch in Zukunft, dadurch, dass wir nun beide das grüne Abitur haben, vielleicht ein bisschen mehr mit noch auseinandersetzen können, können ja vielleicht die Zuhörer uns mal Nachrichten zukommen lassen, welche Themen über die Jagd die besonders interessieren, dass man da vielleicht mal auch gezielt drauf gehen kann. Aber so ein paar Ideen habe ich da schon, auch so ein paar Gäste, mit denen man sich vielleicht mal zusammensetzen kann. Ich glaube, das Thema wird uns in Zukunft noch ein bisschen weiter verfolgen.
Vom Thema Jagd, von den volkswirtschaftlichen Schäden, vielleicht noch mal kurz zur Situation unserer Volkswirtschaft.
Wilde Überleitung, wo wir gerade bei Schäden sind.
Genau, wo wir bei Schäden sind. Wie denkst du so über die aktuelle, ich sag mal, fangen wir ruhig mit der Großwetterlage an, weil ich sag mal, das spiegelt sich dann ja vielleicht auch runter auf das, was hier im Land passiert. Also wenn man mal guckt, so Golfregion gerade, das sind ja Themen, die uns als Landwirte schon ja, extrem tendieren jetzt.
Ja, ich habe mich geärgert, dass ich im Winter keinen Dieselkontrakt gemacht habe und dass ich auch nur einen Teil meines Düngers vorher eingekauft habe, weil ich dachte, nur teuer kaufen kannst du immer noch, aber ja, das ist jetzt soweit. Jetzt wird dann halt
so teuer kaufen.
Da habe ich tatsächlich auch nicht mit gerechnet. Ja, ist wild, ne? Also, und es kam ja eigentlich mit Ansage. Also, man hätte tatsächlich zumindest diese Dieselgeschichte vielleicht erahnen können, dass da irgendwas kommt, weil das Säbelrasseln am Golf ja doch schon die ganze Zeit so läuft. Ja, man weiß nicht, wo endet das, ne? Wir haben jetzt den Krieg in der Ukraine, wir haben jetzt noch einen Krieg im Iran. Taiwan ist irgendwie alles so ein bisschen tricky und wild. Und Kuba kommt vielleicht auch noch irgendwann mal was. Also.
Ja, der Iran ist ja, muss man ehrlicherweise sagen, ja nur so ein bisschen der Hotspot. Ne? Eigentlich ist es ja tatsächlich ein Krieg am Persischen Golf. Ja. Also das ist ja schon, eigentlich ist die ganze Region ja aktuell davon betroffen. Und ja, und der Rest der Welt halt auch. Ne? Also alleine diese Blockade da der Straße von Hormuz ist natürlich was, was die ganze Welt betrifft und alle Volkswirtschaften.
Aber meinst du, dass es mittelfristig Sinn macht, was unsere Politiker oder ja auch in anderen europäischen Ländern gerade machen, dass sie sagen, wir machen jetzt Beispiel, unsere Wirtschaftsministerin hat gestern angekündigt, die Tankstellen dürfen nur noch einmal am Tag ihre Preise erhöhen. Wird uns das entlasten, sag ich mal, als Verbraucher?
Ja, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe oder mitgehört habe, ist es ja so, dass es das, glaube ich, irgendwie seit 15 Jahren ungefähr schon in Österreich gibt. Und da gibt es ja wohl auch diverse Forschungen dazu. Und ja, selbst die sind sich nicht einig. Ne? Also da gibt es wohl einige Studien, die sagen, ja, das hat wohl schon Auswirkungen auf die Preise. Also würde wohl die Preise schon ein bisschen runterhalten. Aber es gibt wohl auch Studien, die genau das Gegenteil behaupten. Also von daher ist das, glaube ich, ja, das ist auch wieder so ein Stochern im Nebel und fühlt sich ein bisschen an wie irgendwie wilder Aktionismus, um irgendwas zu tun, die Menschen zu beruhigen. Und ich glaube, man hat einfach keinen Plan.
Wilder Aktionismus passt ja aber in die Zeit. Wenn ich überlege, wie dieser Krieg da am Golf ausgebrochen ist, ist das ja auch, also ich sag mal, es trifft jetzt vielleicht nicht unbedingt den Falschen mit dem Iran, aber ob man es so hätte haben müssen. Und man hört ja doch aus den USA, dass auch die Zustimmung am Präsidenten massiv am Bröckeln ist.
Naja, ich glaube, man hat sich ein bisschen verzockt auch in den USA. Ne? Also man hatte natürlich so diese Maduro-Geschichte da in Venezuela. Das ist ja relativ reibungslos erstmal gelaufen. Wie das jetzt aktuell in Venezuela wirklich läuft, hört man natürlich wenig drüber, weil alles sich auf die Golfregion im Moment konzentriert. Und wahrscheinlich war auch so ein bisschen die Vermutung, man fliegt da mal rüber und bombt da mal ein bisschen das Regime weg. Und dann hat man das. Ne? Ja. Aber das hat, glaube ich, nicht funktioniert.
Nee, zumindest zieht sich das jetzt ja schon eine ganze Zeit. Und der Präsident zieht sich von einem Ultimatum gegenüber der iranischen Führung zum nächsten. Aber wo das Ganze enden soll, das sieht man noch nicht. Ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung im Moment noch, weil das ist in der Vergangenheit immer so gewesen, dass der Milchpreis mit dem Ölpreis steigt. Auch wenn keiner weiß, warum. Aber in der Vergangenheit ist es immer so gewesen, und da hoffe ich jetzt tatsächlich so ein kleines bisschen drauf, dass man zumindest irgendwie noch mal was Positives aus dieser ganzen Situation rausziehen kann.
Also bei den Preissteigerungen müsste die Milch dann ja bald 80 Cent kosten.
Hätte ich jetzt nicht unbedingt was gegen einzuwenden. Schon gar nicht, wenn ich sehe, was der Diesel und der Dünger kostet dieses Jahr.
Ja, hast du genug Dünger vorgekauft gehabt?
Nee, ich habe tatsächlich nur den Dünger eingekauft für die Maisbestellung, den Maisdünger. Und den Kalgamon oder Yara Sulfan streuen wir da immer, weil da ein bisschen Schwefel drin ist. Den habe ich jetzt tatsächlich dann erst gekauft, als ich ihn gebraucht habe.
Aber du hast ihn gekauft. Also man hört ja von dem einen oder anderen, dass er sagt, naja, dann gibt's halt dieses Jahr keinen Dünger, dann nee, kommt also halt weniger runter.
Wir haben Dünger gestreut oder werden Dünger streuen, einfach weil ich ja eine Futtergrundlage für meine Tiere auch irgendwo sicherstellen muss. Und wenn ich dann nächstes Jahr teures Futter zukaufen muss, weiß ich auch nicht, wo sind da die Preise. Eigenes Futter haben ist immer besser. Beim eigenen Futter kann ich die Qualität beeinflussen und gerade der erste, zweite Schnitt ist halt das, was ich für meine Milchkühe brauche. Und wenn ich da jetzt am Dünger sparen würde, dann geht das ja auch zu Lasten der Futterqualität. Und das kann ich meinen Tieren gegenüber nicht verantworten, weil wenn da nachher die Milch fehlt, deswegen, das wäre ärgerlich.
So, als Bauern hat man ja eigentlich immer eine Strategie und eine Idee. Was meinst du, wie könnte man den Ölpreis jetzt irgendwie, ja, was könnte eine Regierung tun, mal jenseits dieser schrägen Idee mit diesem Preisdeckel, um da vielleicht mal die Preise runterzukriegen?
Also es hat ja einen Grund, dass wir nicht in der Politik sind. Ich habe tatsächlich gar keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie groß die nationalen Ölreserven sind. Ob das jetzt irgendwo eine Entlastung bringt, wenn man da jetzt den Hahn aufdreht und sagt, okay, komm, wir hauen die raus. Oder ob man sagt, wir haben alternative Möglichkeiten. Ich habe jetzt gerade heute Morgen gelesen, dass die Ölförderung auf der Mittelplatte in Gefahr ist, weil die Deutsche Umwelthilfe geklagt hat, weil da irgendein Sicherheitszertifikat fehlt in der Nordsee. Das wird dann auch spannend, da hängen ja auch doch einige Arbeitsplätze dran und das ist, glaube ich, das letzte nennenswerte Rohölvorkommen, was wir in Deutschland noch haben, was da in der Nordsee ist. Und ansonsten ja, weiß ich nicht, wo das Öl noch herkommen könnte, wenn wir mit Putin nicht wollen und mit Amerika nicht können oder vielleicht auch nur bedingt und aus dem Golf kommt auch nichts, weil da Blockade ist vom Iran. Also, boah, ist schwierig.
Naja, die nationale Reserve, die wird wahrscheinlich nochmal eine Rolle spielen, weil gestern Katharina Reiche ja dann nochmal so nebenbei auch gesagt hat, man könnte sich schon vorstellen, dass so ab Ende April, Anfang Mai auch einfach richtige Lieferengpässe auftreten. Ne? Also ob man die jetzt schon nimmt, um Preisdruck rauszunehmen, natürlich verlängerst du damit auch oder erhöhst du damit ja auch erstmal die Menge, verlängerst das vielleicht auch jetzt schon. Aber das dicke Ende kommt dann ja noch, wenn das wirklich so ist, dass, weil die Tanker jetzt nicht fahren, dass wir dann vielleicht in 4 Wochen irgendwann schon mal so die ersten, ja, weiß ich nicht, Tankrationalisierungen oder irgendwas an den Tankstellen erleben, dann wird es schon spannend.
Meinst du, wir kriegen wieder Bilder wie, wann war die Mineralölkrise?
74. Genau, vor deiner Zeit.
Das war lange vor meiner Zeit, aber ich kenne die Bilder.
Zu meiner Zeit. Schon 40. Ja, 40 war ich da noch nicht, Tore, danke.
Aber man kennt ja doch die Bilder so aus etwaigen Geschichtsbüchern, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber
ja, und wir haben ja, genau, was den Preis angeht, wir haben ja dieses Alljahreshoch, so heißt es, glaube ich, von 2022 haben wir noch gar nicht ganz erreicht. Habe ich gerade gelesen. Da lagen wir irgendwie bei 2,39 Euro. Da sind wir noch nicht rangekommen jetzt, aber das wird ja kommen. Nur die Frage ist ja, was passiert, wenn das wirklich auch noch so knapp wird? Ich meine, wir stehen vor der Frühjahrsaussaat, dann kommt nachher irgendwann die Ernte und wir wissen auch, was passiert, wenn sowas erstmal instabil wird, wenn Lieferketten schwierig werden. Bis sich das alles wieder stabilisiert hat, das sind ja also Aussichten, was so Kosten, Verfügbarkeit, vielleicht sogar Machbarkeit von bestimmten Dingen angeht, die sind ja irgendwie spannend.
2022 ist es aber zumindest so gewesen, dass mit den Ölpreisen auch unsere Produkte teurer wurden. Und dass wir da dann damals nachher dann über die Ernte auch relativ gut wieder diese hohen Kosten kompensieren konnten. Also zumindest weiß ich es aus dem Milchbereich und im Getreide, meine ich, war das auch gar nicht ganz schlecht. Wenn das auch wieder so kommen sollte, hätte man natürlich irgendwo zumindest aus unserer Perspektive eine Möglichkeit gegen zu finanzieren, wenn man dann eine Verfügbarkeit hat. Für uns ist natürlich wichtig, dass wir nachher zur Ernte dann überhaupt den Rohstoff da haben, den Diesel da haben, um dann was zu machen. Dass wir im Saatgut ist wahrscheinlich nicht das Problem, aber dass wir dann Düngemittel vielleicht auch wieder haben nachher, auch für die nächste Ernte, um vorzuarbeiten. Meinst du tatsächlich, dass der Diesel so knapp werden könnte durch diese ganze Geschichte, wenn sich das länger zieht, dass die Ernte in Gefahr sein könnte oder dass der Diesel rationiert werden muss, damit wir ernten können?
Ja, ich weiß nicht, wenn jetzt 20% der täglichen Lieferungen ausfallen, ich sag mal, es muss ja immer wieder kompensiert werden irgendwo. Und ich sag mal, die Lücke, dieses Gap, was da entsteht, wird ja immer größer. Und irgendwann kommen wir wahrscheinlich an den Punkt, dass das Loch halt so groß geworden ist, dass das irgendwo nichts mehr ist. Ne? Ja. So habe ich auch geguckt, als ich das erste Mal drüber nachgedacht habe.
Ja.
Ja, ist schon spannend. Und ich meine, wenn man dann auf der anderen Seite hört, dass Putin der große Profiteur ist aus der ganzen Situation. Das ist natürlich spannend. Ne? Also die USA, die da irgendwie anfangen, Sanktionen zu lockern. Und ja, das Rohöl kostet halt ein Schweinegeld und er schickt ja über seine Schattenflotte immer noch genug Öl in die Welt und er wird ja auch noch Öl Richtung China, Indien und so weiter los. Also, und die Preise steigen. Und sein Staatshaushalt ist ja nicht so wie bei uns über Steuern finanziert, sondern er ist rohstofffinanziert.
Ja.
Das heißt, die 140, ich weiß gar nicht, was das waren, 140 Millionen oder was ihm da fehlte im Haushalt, die hat er ja schon dreimal überkompensiert jetzt.
Das dürfte relativ fix gehen, ja. Aber ich habe auch heute Morgen gelesen, dass die Ukraine auch fleißig die Ölverarbeitungsanlagen von Putin bombardiert.
Ja.
Oder, ja.
Genau, 3 Stellen. Ne? 2 ja. An der Ostsee, glaube ich, und 1 im Binnenland haben sie, glaube ich, mit Drohnen angegriffen und haben da wohl auch tatsächlich nachhaltig Schaden angerichtet. Das hilft uns aber auch nicht weiter.
Eher im Gegenteil, weil dann hätte man ja noch eine Alternative, auch wenn man sie im Moment nicht haben möchte. Aber eine Alternative weniger, wenn da dann auch langfristig gerade was kaputtgeschlagen wird.
Genau, selbst wenn wir es nicht haben wollen, ist es ja so, dass es irgendwo anders in der Welt noch gelandet ist. Und wenn es da jetzt ausfällt, dann drängen die natürlich noch auf die Märkte, in denen wir uns bedient haben. Und beim Gas ja dasselbe, ne? Und es wird ja immer das eine mit dem anderen kompensiert und ja, die Nachfrage steigt ja nach allem dann, was irgendwie in irgendeiner Form fossiler Brennstoff ist.
Das sind ganz schön finstere Aussichten. Wie kriegen wir denn da jetzt in Drive rein, dass wir hier positiv jetzt weiterkommen?
Naja, positive Nachrichten, die gibt es natürlich immer, auch in so schwierigen Zeiten. Eine ganz besonders positive Nachricht, und das ist natürlich immer schön, wenn man hier auf der Börla ist, wenn man das dann wieder verkünden kann, ist die, dass wir als Podcast auf jeden Fall weitermachen können für New Holland, Deutschland und Vuystenberg Landtechnik, dass die weiter uns unterstützen mit unserem Podcast und unseren Zuhörern dann natürlich die Möglichkeit geben, weiter ja, unseren Gesprächen, unseren Gästen zu lauschen. Also ich finde, das ist schon mal eine sehr, sehr positive Nachricht, oder?
Das stimmt. Das ist ja auch immer, wenn wir hier zur Börla sind oder hier zu Gast sein dürfen, so ein kleines bisschen wie nach Hause kommen. Und das ist für uns ja auch jedes Mal wieder Jubiläum. Weil hier durften wir unser Projekt das erste Mal vorstellen. Hier kriegten wir die erste Zusage, dass das losgehen durfte, dass wir mit Vuystenberg und New Holland das Projekt machen dürfen. Und ja, wir haben die Zusage, dass wir weitermachen dürfen. Die Sonne scheint, hier sind tolle Leute unterwegs. Also so ganz finster ist es dann doch alles nicht.
Naja, und hier steht beeindruckende Technik, also das kann man nicht anders sagen. Also ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man hier nach Böhm kommt. Das ist ja auch, glaube ich, so ein Ortsname, der also den wenigsten Deutschen geläufig ist. und man dann hier auf dieses Gelände kommt und hier in einer, ja, ich sag mal, Landtechnik-Ausstellung steht, die sich ja fast international sehen lassen kann, glaube ich. Also das ist schon, finde ich, gewaltig.
Also es ist schon beeindruckend, mal abgesehen von den großen New Holland-Schleppern, die hier jetzt hinter uns stehen, wo wir uns aufgebaut haben, was hier so aufgefahren wird, also wirklich neue Technik, gebrauchte Technik. Ich glaube, das ist die größte Gebrauchtmaschinen-Hausmesse überhaupt, zumindest im norddeutschen Raum. Das ist toll, hier jedes Jahr quasi ein Teil des Ganzen sein zu dürfen.
Ja, und das Ganze ja immer wieder, ich sag mal, privat organisiert von Familie Vuystenberg. Ne? Das ist ja nicht, dass da jetzt irgendeine große Organisation dahinter steht, irgendein großer Verband oder irgendwas, sondern das ist wirklich eine Familie mit ihrem Unternehmen, mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Angestellten, die das Ding hier jedes Jahr wieder auf die Beine stellen. Und ich meine, wer in den Folgen ein bisschen weiter zurückgeht, in die letzten Jahre, wo wir auf der Börla waren, der kann sich da auch, ja, kann sich das gerne nochmal anhören, was das denn doch auch für ein Akt ist, das Ding hier aufzubauen. Also ich finde es immer wieder faszinierend, dass sie jedes Jahr wieder diesen Schritt gehen und die das hier alles aufbauen.
Ja, genau, man kriegt in den vergangenen Folgen von hier so ein bisschen Überblick. Ich glaube, in der ersten Folge, wo wir hier mit den Jungs hier von vor Ort was gemacht haben, da hatten wir Hans-Rudolf Lübcke, den Geschäftsstellenleiter, der von der ersten Börla erzählt hat.
Genau.
Und letztes Jahr hatten wir Familie Vuystenberg hier, die dann zum 100-jährigen Jubiläum ein bisschen was erzählt hat. Und ja, du merkst das halt, wie viel Herzblut dahinter steckt, einfach wenn du hier durch die Gegend läufst und siehst, was die hier aufgefahren haben. Das ist einfach genial.
Ja, es ist gigantisch. Also es ist schon, und es ist auch gut angenommen, dieses Jahr natürlich auch in den Ferien, was natürlich vielleicht auch so für Familien mal ein bisschen das Ganze entzerrt. Dann kann man vielleicht auch mal auf Freitag schon als Familie herkommen. Ja, man merkt auch, es ist schon ganz gut was los hier heute.
In diesem Sinne, vielen Dank, Tore, an der Technik.
Der hat auch schon ein Loch im Bauch.
Er sieht schon ganz hungrig aus. Ja. Vielen Dank den Zuhörern zu Hause. Vielen Dank, Thilo, dass wir das hier gemeinsam machen dürfen. Dass
ja,
du hier danke, an meiner Seite immer bist.
Danke, Thomas, dass du hier immer so ein bisschen Rede und Antwort auch zu deiner Jägerprüfung, zu deinem grünen Diplom gestanden hast.
Zu meinem grünen Diplom, ja.
Genau, zum legalisierten Wilddieb.
Na, da sind wir ganz empfindlich, was sowas angeht. Wir Jäger.
Ja, er fühlt sich schon der Familie zugehörig. Super. Ja,
ist so.
In diesem Sinne, vielen Dank.
Euch vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Firma Vuystenberg und in New Holland Deutschland für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Vuystenberg Landtechnik. führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.